Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem. Um sie soll es heute gehen. Wie gut sind ihre Chancen auf Integration nach der Flucht? Wie sollen sie beschult werden? Herzlich willkommen zu unserem Bildungsmagazin, sagt Henning Hubert. Gute Chancen? Ja, die dürften sie haben, ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem. Die Daten aus der PISA-Studie sind ermutigend. Die Integration geflüchteter ukrainischer Kinder ins deutsche Schulsystem müsste also klappen, sagt das Münchner IFO-Institut. Es hat die Integrationsperspektive untersucht und findet, das Kompetenzniveau ermöglicht im Grundschulalter sogar eine Aufnahme in die Regelklassen. Spezielle Willkommensklassen empfiehlt das Institut übergangsweise für ältere Schulkinder. Da wird zuerst vor allem Deutsch gelernt. Soweit die Theorie. Für die 150.000 aus der Ukraine geflohenen Kinder, meist sind sie bei uns mit ihren Müttern. Sie unterliegen inzwischen in der Regel der Schulpflicht, ein knappes halbes Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Wie aber sieht es in der Praxis aus beim schon bestehenden Lehrermangel? Welche Rolle spielt die oft parallel laufende Fernbeschulung via Internet aus der Ukraine? Was wollen die Kinder? Was deren Eltern? Welche Unterschiede gibt es im Unterschied und Vergleich zur Beschulung nach der Fluchtbewegung 2015? Das alles fragen wir in Campus und Karriere gerne auch mit Ihren Erfahrungen, Fragen und Hinweisen. Gute Chancen, ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem. Rufen Sie dazu diese Telefonnummer an. 00800 4464 4464. Ich wiederhole. 00800 4464 4464. Per E-Mail geht es auch, dann bitte an campus@deutschlandfunk.de. Und auch hier gerne mit Ihrer Rückrufnummer campus@deutschlandfunk.de. Hier im Kölner Studio macht mit die Kölner Integrationshelferin Tetjana Homenko. Willkommen.
Ja, guten Tag.
Sie haben einen Vorsprung, kann man sagen, von 23 Jahren, seitdem Sie die Ukraine in Richtung Deutschland verlassen haben, damals als Au-pair?
Ja, das stimmt. So lange ist das schon her.
Und inzwischen leben Sie mit Kindern ja auch hier in Köln.
In Köln.
Sie unterrichten an einer privaten Schule Deutsch als Zweitsprache und helfen ehrenamtlich bei der Integration von geflohenen Ukrainern, besonders eben im Stadtteil Ehrenfeld im dortigen Bürgerzentrum. Frau Homenko, Flucht, Zerstörung, Angst um die Väter im Armeeeinsatz und jetzt rein in ein neues Schulsystem. Wie geht denn das?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, denn viele Familien die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie dann bald zurückkehren. Und das heißt, dass viele Kinder erstmal am ukrainischen Schulsystem weiter beteiligt sind und versuchen dann den Anschluss nicht zu verlieren und machen dann wirklich den Unterricht noch in ihren alten Klassen. Und die nächste Problematik besteht darin, dass die Kinder hier noch eine enorme Sprachbarriere haben, um sich wirklich in den Klassen mit den deutschen Kindern wohlzufühlen und einfach mal nicht nur dosiert quasi in die Klassen zu gehen, sondern komplett den schulischen Alltag mitzugestalten.
Ich begrüße an dieser Stelle Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von der Partei Die Linke. Hallo, Herr Holter, nach Schwerin, wo Sie gerade sind.
Ja, hallo, nach Köln.
Ehe ich frage, wie Ihr Freistaat hilft, mal eine persönliche Frage. Sie sind besonders mit der Region ehemalige Sowjetunion verbunden. Warum hat Sie denn der Überfall von Russland auf die Ukraine am 24. Februar so sehr getroffen?
Naja, zu meiner Biografie gehört, dass ich in Moskau zweimal studiert habe, einmal 5 Jahre, einmal 2 Jahre, meine Frau von dort mitgebracht habe, sie ist Armenierin, wir haben uns dort niemand kennengelernt, wir leben jetzt seit 37 Jahren zusammen und dieser Überfall auf die Ukraine, es war natürlich nicht nur ein Angriff auf das ukrainische Volk, es war auch ein Angriff auf meine, auf mich selbst, auf unsere Familie. Es war auch eine Erschütterung und meiner Werte und meiner Beziehung zu den Völkern der Sowjetunion, nicht zu den Völkern als solches, sondern ganz konkret zu der Politik. Und das macht mich alles sehr wütend und deswegen bin ich sehr solidarisch mit dem ukrainischen Volk in Charkow und Kharkiv. gibt es eine Familie, denen wir als große Familie monatlich Geld überweisen, weil es viele Rentnerinnen und Rentner in der Ukraine gibt, die nicht flüchten können, die aber gar nicht über die Runden kommen, und da unterstützen wir unmittelbar.
Jetzt in unserem Bildungsmagazin konkret gefragt, was bietet Thüringen den angekommenen Flüchtlingen im Schulalter?
Wir haben jetzt vor den Ferien 2600 Schülerinnen und Schüler gehabt. Die haben wir in die regulären Klassen aufgenommen, bieten dazu natürlich den Deutsch als Zweitsprache an. Das ist so ein Mix aus Teilnahme am Unterricht und dann auch die Vermittlung der deutschen Sprache, teilweise durch ukrainische Lehrerinnen und Lehrer, die eben in der Ukraine Deutsch als Fremdsprache studiert haben. Das haben wir schon praktiziert, das läuft auch gut. Insgesamt bereiten wir jetzt das neue Schuljahr vor. Das beginnt bei uns am 29. August. Und da gehen wir davon aus, dass wir nicht 2600 haben, sondern deutlich mehr, circa so 4000, wenn nicht mehr, Schülerinnen und Schüler. Das Problem ist, die Meldung bei den Schulämtern ist das eine, und bei den Einwohnermeldeämtern gibt es andere Meldungen, und das muss entsprechend abgeglichen werden. Da stehen wir vor riesigen Herausforderungen, weil wir brauchen auf der einen Seite Räume und auf der anderen Seite Personal.
Wenn Sie nicht genau wissen, wie viel denn nun wirklich in den Klassenräumen sich einfinden, das liegt auch am Status der Ukraine-Flüchtlinge?
Ja, liegt auch daran.
Volle Freizügigkeit zum Beispiel?
Genau, beispielsweise volle Freizügigkeit, was auf der einen Seite gut ist, aber für die Planung ist es auf der anderen Seite schwierig, dass gemeldete Familien, große oder kleine Familien, dann möglicherweise schon wieder umgezogen sind, gar nicht mehr an dem Ort sind in Thüringen oder eben auch Thüringen bereits wieder verlassen haben. Oder es werden am Schulanfang einfach Kinder vor der Tür stehen und sagen, wir wollen hier rein am Unterricht teilnehmen, weil das ganze Meldesystem, unsere deutsche Bürokratie natürlich den Ukrainerinnen und Ukrainern einfach fremd ist.
Aber zum Status gehört eben auch das Recht auf den Besuch einer deutschen Schule. Jetzt hat hier Frau Chomenko gesagt, dass die ja oft fernbeschult werden durch einen zentralen Server, denke ich mal, über Kiew wird das laufen, virtuell reingeschaltet sind oft in ihre eigenen Schulklassen. Wie gehen Sie denn damit um und Ihre Schulbehörden?
Also wir haben bis zu den Sommerferien, das ukrainische Schuljahr ging ja bis zum 31. Mai, da haben Schülerinnen und Schüler sowohl aus unseren Schulen in Thüringen an diesem Fernunterricht teilgenommen. Jetzt geht es aber darum, dass eben, wie Sie schon sagten, die Schulpflicht besteht, auch der Wunsch und das Recht auf Bildung natürlich da ist. Und auf die ukrainischen und andere ausländische Schülerinnen und Schüler werden nach unserem Lehrplan unterrichtet. Wenn sie dann zusätzlich an dem ukrainischen Unterricht teilnehmen wollen, dann müssen sie das außerhalb der regulären Schulzeit tun. Es gibt natürlich kreative Lösungen an Schulen, wo man also das eine wie das andere ermöglicht. Aber ob jetzt jedes Kind, jeder Jugendliche beides schafft, das muss dann auch noch hinterfragt werden, weil sie sollen Deutsch lernen, sie sollen unserem Lehrplan folgen und dann auch noch den ukrainischen Lehrplan abarbeiten. Das ist also eine starke Herausforderung und eine besondere Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine. Ich denke mal, richtig ist, sie nach deutschem Lehrplan zu unterrichten und in Abhängigkeit von der Verweildauer, wie Frau Chomenko schon sagte, dann also auch ihnen eine Perspektive hier zu eröffnen.
Diese Integrationsperspektive ukrainischer Schüler hat ein knappes halbes Jahr nach dem Überfall untersucht das Münchner IFO-Institut. Und ich begrüße den Co-Autor einer Studie von dort, Lukas Mergele, promovierter Volkswirt im IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Willkommen in unserer Sendung, Herr Mergele.
Ich grüße Sie, Herr Hübert.
Sie bescheinigen gute Chancen. Das ist die knappste Zusammenfassung Ihrer Bestandsaufnahme zur Leistungsstärke ukrainischer Schulkinder. Woher wissen Sie denn das?
Dazu haben wir uns Daten aus der PISA-Studie angeschaut. Wir hatten das Glück, dass im Jahr 2018 die Ukraine erstmalig an dieser Untersuchung teilgenommen hat. Das heißt, mehrere tausend Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine wurden nach einem standardisierten Test geprüft, und dieser Test wurde gleichzeitig auch in zahlreichen anderen Ländern überall auf der Welt durchgeführt, unter anderem natürlich auch in Deutschland.
Wie schneiden Sie ab?
Wir haben versucht, die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine zu vergleichen mit Ländern, Schülerinnen und Schüler aus Ländern, mit denen wir im deutschen Schulsystem bereits Erfahrungen gesammelt haben. Dazu gehören zum Beispiel Schülerinnen und Schüler aus Ungarn, aus Rumänien, Bulgarien, Polen. Und was wir letzten Endes finden, ist, dass das Schulsystem der Ukraine zu einer guten Mittelgruppe gehört, ungefähr ähnlich wie die Slowakei oder Ungarn. Zwar Hinterländer wie Deutschland oder Polen, aber ganz klar vor EU-Ländern wie beispielsweise Rumänien und Bulgarien.
In so eine Gemengelage hinein, oft unterrichtet am Berliner Canisius-Kolleg, ein Willkommensklassenlehrer, den ich in unserem Berliner Funkhaus jetzt begrüßen kann. Hallo, Herr Jan Gursch-Büdenbender.
Ja, schönen guten Tag aus Berlin.
Ja, Ihre Schule ist ein privates Gymnasium in freier Trägerschaft des Jesuitenordens. Sie müssten gar keine Willkommensklassen bilden, Sie haben es trotzdem gemacht nach dem 24. Februar. Warum?
Ja, nicht erst nach dem 24. Februar, bereits seit 2015 im Zusammenhang mit der großen Flüchtlingswelle aus Syrien geschah das. Ich bin 2016 an die Schule gekommen und war begeistert, bin da sehr gern eingestiegen, weil ich auch neben Deutsch als Muttersprache natürlich auch Deutsch als Fremdsprache oder ja schon sehr lange unterrichte und das sehr gern tue. Ja, das war ein besonderes Anliegen auch der Jesuiten und des Trägers, da etwas zu tun. Außerdem hatten Eltern schon ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Und so stellte sich die Frage, wie wären die beschult, wenn die eigenen Kinder morgens zur Schule traben? Und so kam das dann auch in Gang, so die Idee, die dann mitgehen zu lassen und eine Klasse aufzumachen. Ich war zu dem Zeitpunkt seit August im laufenden Schuljahr Klassenlehrer einer Willkommensklasse. Wir haben also das seit 2015, wie gesagt, aufgebaut und auch eine Anschlussbeschulung dann bis hin zur Oberstufe, muss ich gleich hinzufügen. Also das haben wir inzwischen durch einen Zusatzschultyp, die Sekundarschule, aufgebaut. Hab gesagt, okay, übernehme ich diese ukrainische Klasse und eine Kollegin von mir hat die andere reguläre Willkommensklasse weiter betreut.
Wer saß denn dann in Ihrer ukrainischen Klasse bis zu den Berliner Sommerferien?
Also wir hatten 15 junge Menschen zwischen 11 und 17 Jahren. Eine ukrainische Lehrerin war auch mitgekommen und hatte die Gelegenheit, dann da auch Englisch zu unterrichten und Deutsch, also auch Deutschlehrerin in der Ukraine. Das war sehr gut. Und so konnten wir uns zusammen da mit der Klasse beschäftigen und auch ganz viel ja unter den Lehrern austauschen, wie wir was machen. Ja, ich kann vieles von dem, was Sie heute schon hier gesagt haben, auch bestätigen. Ja, also es war wirklich gerade dieser Punkt, den Herr Holter erwähnt hat, mit der Doppelbeschulung und diesem hier noch nicht richtig angekommen sein und mit einem Bein und dem Herzen vor allen Dingen in der Ukraine geblieben zu sein und dem Schulprogramm dort zu folgen zu wollen, ja sogar zu müssen. Das habe ich dauernd auch erlebt und das war Ende Mai vorbei und im Juni hatte ich ganz entspannte Kinder dann. Es wird wieder losgehen am 1. September, das haben die mir auch schon gesagt. Montag geht's jetzt los. Ich weiß auch nicht mal unbedingt, wer wiederkommen wird und dabei ist. Von den 15 sind zwei zwischendurch, als die Belagerung Kiews nachließ durch die russischen Truppen, schon in die Heimat zurückgekehrt, blieben 13. Und von daher sind wir da noch nicht ganz sicher. Ich bin in Kontakt mit den Schülern, aber habe noch keine Antwort bekommen.
Tja, ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem, unser Thema heute in Campus und Karriere. Und Sie können gerne sich einschalten unter der 00800 4464 4464. Gute Chancen, ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem. Per Mail geht's auch an campus@deutschlandfunk.de. Dann sehr gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Jetzt nach diesem ersten Überblick, Minister Holter, das funkt immer wieder rein, das ukrainische Schulsystem in den Schüleralltag. Wie relevant ist denn eigentlich für Sie als Bildungsminister des Freistaats Thüringen, was Kiew will?
Ja, was Kiew will, das haben wir als Kultusministerkonferenz insgesamt im März in Lübeck erfahren, auf unserer Sitzung. Dort ist die Generalkonsulin der Ukraine aus Hamburg gekommen. und hat gefordert, dass die ukrainischen Schülerinnen und Schüler separat beschult werden nach dem ukrainischen Lehrplan. Das passt aber mit unseren Regeln und Vorschriften nicht zusammen. Sie hatten ja schon von der Schulpflicht gesprochen. Jemand, der sich 3 Monate in Deutschland aufhält und in dem Fall schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die müssen dann nach dem 3. Monat auch die Schule besuchen. Und das ist unsere Herausforderung. Und das in Übereinstimmung zu bringen, das hatten wir eben schon diskutiert, ist schwierig. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass unsere Regeln hier in dem Gastland gelten und dann auch die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in unsere Schulen aufgenommen werden. So, und da geht es dann tatsächlich um die deutsche Sprache, und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise erlernen, eben wie in Berlin an der erwähnten Schule. Durch Willkommensklassen, das ist nicht mein Prinzip, weil ich auch eine eigene Erfahrung habe. Ich bin der Meinung, dass auch die Schülerinnen und Schüler so schnell als möglich in dem deutschen Sprachbad zu Hause sein müssen und von Gleichaltrigen möglichst viel lernen, weil es geht auf der einen Seite um die Fachsprache, aber es geht auch um die Alterssprache.
Wobei, Herr Gursch-Büdenbender, Sie sprechen ausschließlich Deutsch in der Willkommensklasse, oder?
Ja, ganz genau. Also so ganz direkt, ein bisschen mit Händen und Füßen am Anfang. Und das geht dann schon mit den entsprechenden Lehrwerken. Dazu muss man sagen, das war ganz heterogen. Also einige waren schon auf dem Niveau Ende A1, A2 für Deutsch, andere ohne jede Kenntnisse. Und Englisch war auch vorhanden oder nicht vorhanden. Also bei beiden Sprachen großes Spektrum, aber die konnten sich dann alle untereinander helfen, und grundsätzlich war ein großer Lern- und Bildungswille vorhanden, auch so ein Anpassungswille, Anpassungsfähigkeit, gute Lernvoraussetzungen durch einen langjährigen Schulbesuch, Methodenkompetenz, eine Gleichberechtigung auch von Jungen und Mädchen und respektvoller Umgang miteinander. Also es war ein wirklich vergleichbar leichtes Arbeiten.
Herr Lagerle, darf ich Ihnen vom IFO-Institut dazu schalten? Nicken Sie innerlich? Ich kann Sie jetzt leider auch nicht sehen.
Ja, also dem würde ich zustimmen. Ich kenne zwar hauptsächlich die Zahlen und weniger die Geschichten aus den Klassenzimmern, aber das entspricht auch unseren Erkenntnissen, und zwar über alle verschiedenen Kompetenzniveaus hinweg, sei es in Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaften. Da ist, denke ich, das ukrainische Schulsystem anschlussfähig.
Sie sagen, was man für Maßnahmen jetzt einschlägt, das hängt davon ab, ob die Kinder kurz- oder langfristig in Deutschland bleiben. Ist das nur eine Forderung oder kann so gehandelt werden? Gibt unser Schulsystem das her? Herr Holter, Herr Holter wollte sich da gleich einschalten.
Entschuldigung, das ist ja am Telefon immer schwierig. Wir können ja kein Handzeichen geben. Also das ist genau eine der Herausforderungen. Wie lange bleiben die Familien und damit die Kinder in unseren Schulen, und kann man dort entsprechende Bildungsbiografien weiter aufbauen? Ich teile die Einschätzung, dass es sehr bildungswillige und affine Schülerinnen und Schüler sind. Also die wollen lernen, die wollen einen Schulabschluss machen und haben auch die besten Voraussetzungen dafür. Das stellen wir auch fest. So, und die Frage ist, ist es jetzt eine auf längere Zeit angelegte Verweildaueraufenthalt hier in Deutschland, vielleicht auch für immer, oder kehren Sie zurück? Die ukrainische Seite geht ja davon aus, dass die Kinder und auch die Familien gar nicht integriert werden sollen, sondern dass sie nach Ende des Krieges so schnell als möglich wieder zurückkehren, dass der Krieg schnell beendet werden soll und muss. Da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber wie sich die Familien entscheiden, wissen wir natürlich nicht. Ich kann auch solche Beispiele, dass einige schon ganz konkret ihre Rückreise angetreten haben. Aber davon können wir nicht ausgehen. Die Kinder sind da und sie müssen beschult werden entsprechend des Lehrplanes. Und das ist die Herausforderung, und der stellen wir uns. Das Problem mit den Willkommensklassen wäre auch noch, insbesondere für Thüringen, dass man dafür extra in den staatlichen Schulbereich extra Räume, noch extra Personal bräuchte. Und das hat Herr Hubert ja Sie zu Anfang auch gesagt, angesichts des allgemeinen Lehrermangels natürlich noch eine verschärfte Situation, die uns vor Herausforderungen stellt, die wir so noch nicht kannten.
Zu den Herausforderungen, Tatjana Homenko als Integrationshelferin hier in Köln. Gehen wir mal auf die Kinder selber. Erleben die einen doppelten, einen dreifachen Druck durch ukrainische Beschulung? Da müssen wir sicher auch Leistungsnachweise erbringen, in einer deutschen Schule mitkommen und was die Eltern wollen.
Mit Sicherheit. Und ich kann dann auf der anderen Seite auch die Eltern verstehen, die dann sagen, ja, es wäre doch schön, dass es dann auch weitergeht wie vorher, also quasi die Normalität den Kindern bieten und auch diese Verbindung zur Ukraine beibehalten. Was ich so erlebe, die Anfragen von den Müttern, also weil da die meisten irgendwie Begleitpersonen sind dann Mütter in Deutschland mit ihren Kindern, dass die dann sagen, in der Ukraine haben wir 11 Jahre Schule. Vielleicht wäre das dann auch wichtig, dass das Schulamt das irgendwie mit auf Agenda nimmt und ein bisschen sich informiert und sagt, okay, also das heißt, also die haben natürlich sprachliche Barrieren, aber was den Schulstoff angeht, sind die dann in einigen Fächern dann wahrscheinlich auch unterfordert, weil das dann 2 Klassen Unterschied ausmacht, im Grunde genommen. Und an der Stelle hätte ich mir dann auch gewünscht, damit man auch vielleicht diesen Druck vorweg nimmt, dass man die Eltern auch mit ins Boot nimmt, also ukrainische Eltern meine ich, dass man vielleicht noch Elternabende für diese Eltern macht und dann ein bisschen quasi aufklärt oder Überzeugungsarbeit leistet und erklärt, wie das deutsche Schulsystem funktioniert, wie macht dann die eine oder die andere Schule, um dann die schulischen Leistungen hier in Deutschland auch nicht dass die schulischen Leistungen dann weiter auch bestehen, ne, dass die Kinder sich sicher fühlen. So. Und es gibt natürlich auch digitalisierte Schulbücher von der ukrainischen Seite. Da kann man auch Einblicke verschaffen und gucken, wie das Schulsystem grundsätzlich funktioniert. Was haben die Kinder gelernt? Was haben sie mitgebracht?
Herr Mergele, was tut sich denn im Jahr 2027 in der Ukraine in Richtung aufs Abitur?
Ja, die Ukraine hat eine groß angelegte Bildungsreform eingeführt und dazu gehört neben Veränderungen in der Lehrerbildung auch, dass ein 12-Jährigen der zukünftige Abschluss der zum Hochschulbesuch qualifiziert, dass der zukünftig 12 Jahre Schule voraussetzt und entsprechend das ganze Curriculum daraufhin angepasst wird.
Vielleicht kann man noch sagen, für die Hörerinnen und Hörer, dass es in der Ukraine ein lineares Schulsystem gibt. Also nach der Grundschule erfolgt dann die Beschulung bis zur 9. und bis zur 11. Klasse, wie Frau Fomenko gerade gesagt hat. Es gibt die Schülerinnen und Schüler und die Familie müssen nicht wählen zwischen Gymnasien und andere Bildungsgänge. Also wir haben ja zig Schularten in Deutschland. Das ist also auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer eine besondere Herausforderung, sich mit unserem Schulsystem auseinanderzusetzen. Aber eins muss man sagen, dass im naturwissenschaftlich-mathematischen Bereich die ukrainischen Schülerinnen und Schüler unseren Schülerinnen und Schülern durchaus was vormachen können. Also es ist insgesamt auch eine gegenseitige Bereicherung und Befruchtung. Wir haben, um das sagen zu können, auch mit den Eltern muss gearbeitet werden. Es gibt in Thüringen einen Verein der ukrainischen Landsleute, mit dem auch die Kommunen eng zusammenarbeiten. Und wir haben jetzt in Thüringen für die Lehrerinnen und Lehrer, dadurch, dass jetzt die Ukrainerinnen und Ukrainer sich bei den Jobcentern bzw. bei der Bundesagentur für Arbeit melden müssen, natürlich auch vorliegende Erwerbsbiografien. Und wir haben jetzt 2 Veranstaltungen mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt, einen in Erfurt, einen in Jena, und haben direkt ukrainische Pädagoginnen und Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher angeschrieben und ihnen sie informiert, welche Möglichkeiten der Beschäftigung es in unserem Bildungssystem, aber auch im Kinder- und Jugendbereich gibt. Und das ist mit großem Interesse aufgenommen worden. Da waren über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da.
Wie viel haben Sie schon anstellen können fürs kommende Schuljahr?
Naja, wir haben vor den Ferien waren es 15, die konkret angestellt werden. Damals waren noch 27 in die Vorgänge jetzt, also Anträge in der Bearbeitung. Wir haben jetzt im Ergebnis dieser Gespräche weitere Interessenbekundungen mitgenommen, derer, die jetzt auch der deutschen Sprache mächtig sind. Und wir werden jetzt, da sind wir gerade dabei, mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also dem BAMF, Deutsch-Intensivkurse auf den Weg bringen, dass also nicht das 9 Monate Monate und länger dauert, sondern dass in 5-6 Monaten ein gutes Sprachniveau, also B2, C1 erreicht werden kann, damit dann die Kolleginnen und Kollegen, die der deutschen Sprache nicht so oder gar nicht mächtig sind, dann auch schnell in den Schuldienst eintreten können. Es geht ja darum, dass sie auch Fachunterricht nicht nur mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern machen. Für diejenigen, die jetzt kein Deutsch sprechen, das ist ein neuer Weg, den ich jetzt eröffne in Thüringen. Wir werden pädagogische Assistenzen einführen. Das heißt, ukrainische Kolleginnen und Kollegen nehmen wir in den Schuldienst, um den ukrainischen Schülerinnen und Schülern unmittelbar zu helfen, Nachhilfe zu geben. Das, was wir in anderer Form gerade diskutiert haben.
Dann nehmen wir mal die 4 Hauptsprachen rein, um die es hier sich handelt. Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Ist denn jede Hilfe erwünscht, auch von Russischsprachigen? Nehmen wir Thüringen nochmal, Herr Holter.
Also mir ist nicht bekannt, dass es abgelehnt wurde, dass Russisch gesprochen wird. Wir haben diese Veranstaltung vorbereitet. Es hieß dann, dass eine Dolmetscherin kommt. Die hatte die Bundesagentur für Arbeit organisiert. Es stellte sich dann raus, dass es eine Russisch-Dolmetscherin war. Und dadurch, dass ich selbst Russisch fließend spreche, habe ich auch mit den Teilnehmenden dann in der Sprache mich erstens unterhalten, aber auch sie auch unmittelbar als möglicher zukünftiger Dienst angesprochen. Das ist gut aufgenommen worden. Also da gab es keine Proteste. Ich kenne sowas nicht, aber ich habe aus anderen Regionen Deutschlands sowas gehört, dass also Russisch irgendwie, mit Skepsis bis Ablehnung dann auch betrachtet wird.
Tatjana Chomenko, wie halten Sie es da mit Ukrainisch und Russisch?
Also ich spreche beide Sprachen und wenn die Menschen zu mir kommen, wenn die mich auf Russisch ansprechen, dann antworte ich auf Russisch und Ukrainisch ist für mich meine zweite Muttersprache. Und ja, also diese Problematik habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, dass jemand dann irgendwie jemanden, der auf Russisch spricht, ablehnt bei der Hilfe. Zumal ich bin ja selber als Dolmetscherin dann bei den Behörden und in den Schulen bei der Anmeldung für Sprachkurse tätig. Die Menschen freuen sich eher, dass sie überhaupt was verstehen. Die andere Problematik ist ja halt, dass es dann auf den Schulhöfen manchmal zu Randaleien und Auseinandersetzungen kommt zwischen unterschiedlichen, sagen wir mal so Sprachgruppen. Und da hört man dann immer wieder, dass zum Beispiel ukrainischsprachige oder ukrainische Kinder generell dann verbal angegriffen werden.
Das kommt also vor. Wir sammeln hier in unserer Sendung unter der 00800 4464. 4464 können Sie sich gerne auch einschalten und bei uns anrufen. Gute Chancen, wie ukrainische Kinder beschult werden sollen. Und per E-Mail geht das auch. campus@deutschlandfunk.de. Es machen mit Helmut Holter, Bildungsminister vom Freistaat Thüringen, Partei Die Linke, Tatjana Chomenko, Integrationshelferin in Köln-Ehrenfeld, Jan Gursch-Büdenbender, Lehrer einer Willkommensklasse für ukrainische Schulkinder am Canisius-Kolleg in Berlin und Lukas Mergele, IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Herr Mergele, Ihre Zahlen, 1,45% im Bundesdurchschnitt als Plus durch die Fluchtbewegung. Am meisten hat Mecklenburg-Vorpommern mehr als 2% plus, am wenigsten Nordrhein-Westfalen zurzeit mit 1% plus durch die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Der Königsteiner Schlüssel regelt auch hier wohl vieles in der Verteilung. Es gibt aber auch regionale Schwerpunkte. Was empfehlen Sie da, wo sich so die Schwerpunkte gebildet haben, bis zum Grundschulalter und für ältere Kinder nochmal konkret?
Ja, für jüngere Kinder ist es typischerweise sehr leicht, sich zum Beispiel im Grundschulalter in Regelklassen zurechtzufinden, nach ein paar Wochen und Monaten dem Unterricht zu folgen, durch die Interaktion auf dem Pausenhof in die deutsche Sprache integriert zu werden. Und das ist letzten Endes das Allerwichtigste. Dann machen die einen Sprung und sind im Prinzip Teil der normalen Klasse. Und wenn das funktioniert, dann haben wir den wirklich besten Fall geschafft. In älteren Klassen, wenn der Fachunterricht schon viel spezifischer ist, wenn in Deutsch dann Schiller und Goethe gelesen werden, kann es aber allerdings sehr schwer sein, da hineingeworfen zu werden und auch schnell zu einer Überforderung führen. Deswegen sagen wir, für ältere Kinder ist es durchaus auch bedenkenswert, abhängig natürlich von den individuellen Voraussetzungen, eine Willkommensklasse zu besuchen und einzurichten. Wichtig ist nur, dass ich solche Willkommensklassen nicht verstetigen, sondern dass immer klar ist, das ist ein Übergang und dieser Übergang soll dann zu einem Besuch von der Regelklasse führen.
Wie ist das bei Ihnen, Herr Gusch-Büdenbender, in Berlin? Nach ein, spätestens zwei Jahren ist die Regelklasse da?
Ja, so ist es. Also wir haben ein und dann auch die ein Jahr und dann die Möglichkeit der Verlängerung. Das können wir anbieten und dann gibt es die Regelklassenbeschulung, aber müssen wir sagen, dann nicht unbedingt mit den Muttersprachlern zusammen. Also das ist nicht ausgeschlossen, aber wir haben an der Schule direkt eine Sekundarschule gegründet, also einen Schulzweig, der andere Schultypen als das Gymnasium zusammenbindet. Da gibt es ja in Berlin die Haupt- und Realschule nicht mehr. Das ist die Sekundarschule geworden und die haben wir einzügig im Gymnasium implantiert. Das läuft mit. Und wir sind sowieso differenziert, mit differenziertem Blick dabei. Zum Beispiel jetzt am Ende des Schuljahres haben wir über die ukrainischen Schüler, die seit März da waren, also eine Zensurenkonferenz gehalten. Und es sind auch einige, die ein Jahr überspringen können, die jetzt gleich in die übernächste Klasse kommen können mit den entsprechenden Vorkenntnissen, die sie haben. Und das fällt ganz unterschiedlich aus. Aber Motivation ist der Schlüssel zu allem. Es sind zwei, drei dabei, die haben schon immer davon geträumt, in Deutschland zu studieren und lieben Deutsch. Da sieht das zum Beispiel ganz anders aus. Die haben mich jetzt vor den Ferien gefragt, was sie lesen können und was ich eignen würde und haben was aus der Schulbibliothek mitgenommen. Da stand ihnen alles zur Verfügung, um es über die 6-7 Wochen zu entleihen.
Was haben sie denn mitgenommen?
Das habe ich nicht mehr mitbekommen. Okay. Ja, habe ich ja nicht mehr mitbekommen.
Lass mal die Fantasie spielen.
Habe ein paar Empfehlungen gegeben, genau. Also sicherlich auch DAF-Lektüren, also Deutsch als Fremdsprache mit Worterklärungen. Und das ist ja auch gestaffelt nach Schwierigkeit. Sowas aus dem Bereich, da haben wir einiges. Das ist noch nicht Schiller und Goethe.
Frank Mäder, Herr Gusch-Büdenbender, schreibt uns aus Erfurt eine E-Mail zu dem Thema. Ein schwerwiegender Nachteil des Deutsch als Zweitspracheunterrichts ist die Orientierung an den Niveaus des Deutschen, aber auch die Tatsache, dass auf die Muttersprachen keine Rücksicht genommen wird. Und ich zitiere eine weitere E-Mail von unserem Hörer Roland Heinkes. Er schreibt: Ich halte es für anmaßend und kolonialistisch, ukrainische Kinder unserer starren Schulpflicht zu unterwerfen und mit großenteils sinnlos vertaner Zeit in unseren Schulen an der Teilnahme am ukrainischen Unterricht zu hindern. Das sind jetzt E-Mail-Statements. Wir sammeln mal noch ein bisschen weiter und ich begrüße in unserer Runde dafür Herrn Baumann aus Berlin. Sie rufen an und bitte Ihren Hinweis, Ihren Einwand.
Guten Tag. Bin ich zu hören?
Ja, Sie sind auf Sendung.
Also, guten Tag. Mein Hauptpunkt ist gerade die Zweisprachigkeit, die diese Kinder jetzt erwerben können. Es gibt aus dem Jahre 2018 einen hochinteressanten Vortrag von Professor Manfred Spitzer, Hirnforscher, was Zweisprachigkeit bewirkt. Wenn Sie zweisprachig sind, wird statistisch Ihre Demenz 5 Jahre später einsetzen. Das heißt, jedem Kind, was hier die Sprache Deutsch zusätzlich erwirbt, helfen wir, sein Leben zu verbessern. So und überhaupt. Das ist der eine Punkt. Ich selber war vor 50 Jahren bei einer Managerausbildung gezwungen in den Niederlanden, wo ich nie hin wollte, Niederländisch zu lernen, was ich auch nie wollte. Heute sehe ich das niederländische Fernsehen noch jeden Tag und freue mich, dass ich dem Deutschen entgehe.
Herr Baumann, danke für Ihren Input in die Sendung. Ich gebe das mal weiter an Lukas Mergele vom IFO-Institut. Sie können ja nun auch vergleichen mit der Fluchtbewegung 2015. Was ist denn da jetzt besonders und neu und anders? Nehmen wir gerade die Sprachkompetenz im Vergleich zu, das waren ja ganz viele Flüchtlinge auch aus Syrien eben gewesen.
Richtig, und da haben wir eine ganz andere Lage, eine ganz andere Ausgangslage. In Syrien ist zum Beispiel der Analphabetismus noch ein Problem. Das haben wir in der Ukraine zum Beispiel überhaupt nicht existent. Wir hatten damals uns ähnliche Zahlen angeguckt, auch von internationalen Schülervergleichstests. Und da haben wir gefunden, dass in Syrien über 60% der Schülerinnen und Schüler nicht das von der OECD definierte Mindestniveau erreicht haben. Und das ist ein Vielfaches dessen, was wir in der Ukraine und in Deutschland haben.
Gehen wir mal nochmal auf die E-Mail auch von Roland Heinkes zurück, Frau Chomenko. diese Tatsache, dass man jetzt die deutsche Schulpflicht erfüllt, das sind ja dann auch bestimmt so 30 Wochenstunden so im Schnitt, und dieser Doppeldruck, der da vorhanden ist. Was können Sie da aus der Praxis berichten? Zum Beispiel frisch geflohen, aber eigentlich Abiturient. Was haben die jetzt für einen Status? Welche Lösung?
Also Sie sagen, man kann sagen, die hängen eigentlich so ein bisschen in der Luft, weil die Zukunft, die sie vorher für sich geplant haben oder ausgesucht haben, nicht mehr existent ist. Und das heißt, ohne Sprachkenntnisse kommen sie hier nicht weiter. Ja, und da fehlen, glaube ich, noch irgendwie so Beratungsstellen, wo man oder genug Leute, die auch in die Unterkünfte gehen, na, wo ganz viele Menschen, was weiß ich, 200, 300 Menschen in einer Unterkunft leben, unter miserablen Bedingungen, muss man ja auch dazu sagen, und mit denen auch irgendwie sprechen und gucken, was da überhaupt für Möglichkeiten gibt, damit man den Kindern ermöglicht, in Ruhe zum Beispiel die Hausaufgaben zu machen. Dafür gibt es zum Beispiel Bürgerzentren, Einrichtungen, die sich darum kümmern. Und das ist ein großes Problem, weil das Alltagsproblem mit den Wohnungen zum Beispiel nicht gelöst ist.
Das müssen wir nochmal konkretisieren, ja. Dass wenn man beim Jobcenter gemeldet ist, dann ist das auch mit der Freizügigkeit jetzt nicht mehr so.
Ja, das
doll.
Ist dann nur noch so eine Sache, wenn man hier beim Jobcenter gemeldet ist und gewisse Leistungen bezieht, dann und sagt, ich habe jetzt aber eine Wohnung vielleicht in einem anderen Bundesland gefunden, dann haben wir wieder ganz viele Hindernisse, um sich dann abzumelden und die Leute dann wieder weiter zu vermitteln.
Wie sind denn die Abiturienten des letzten Jahrgangs im Mai an ihr Abi-Zeugnis gekommen?
Soweit ich weiß, sind einige tatsächlich in die Ukraine gefahren, um diese Zeugnisse abzuholen und an eine an so einer kurzen Feier sozusagen teilzunehmen. Also die haben das Risiko auf sich genommen.
Mhm. Herr Gorosch-Büdenbender, an Ihrem Canisius-Kolleg, wie lösen Sie denn die Lehrkräftefrage? Ganz konkret, Schuljahr geht ja wieder los.
Oh, und das ist wie überall. Es fehlen Lehrkräfte, aber ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Wir haben uns alle getroffen und es geht weiter. Also wir haben jetzt tatsächlich was die ukrainischen Schülerinnen und Schüler betrifft, die auf die bestehenden Willkommensklassen, also das erste Jahr, da müssen einige, sehr wenige, doch nochmal in dieses erste Jahr, machen da weiter, die meisten ins zweite Jahr und einige starke schon ins dritte Jahr, wo eine ganz andere Stundentafel bereits vorliegt. Also das decken die Lehrkräfte ab, die das ohnehin machen würden. Und so haben wir im Moment keine zusätzlichen Belastungen und das ist wie überall. Da müssen wir schauen, ja, also dass genug da sind. Und
Herr Gorosch-Büdenbender, was sagen Sie denn zum Einwand von Herrn Mäder aus Erfurt, der jetzt ja per Mail geschrieben hatte, dass das ein schwerwiegender Nachteil sei, Deutsch als Zweitspracheunterricht da sich am muttersprachlichen Niveau letztlich hin zu orientieren? Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Das ist schwer, denn Deutsch als Fremdsprache setzt mit aller Methodik da an, wo es hingehen soll, eben am Wortschatz des Deutschen, und der wächst, und so selbst, je selbstständiger, desto besser. Wenn die hier im Land die Fremdsprache, also die Zielsprache Deutsch lernen, sind das die besten Voraussetzungen mit allen Medien und was einen umflutet. Und dazu fordere ich immer wieder auf. Also das kann nur gut sein und das führt zu Deutsch. Also ich würde das nicht trennen. Vielleicht ist das, was wir am Anfang sagten, dieses so, das habe ich auch mit den syrischen Geflüchteten schon länger erlebt, das Willkommensklassenprinzip hat auch einige kritische Punkte. Das war immer so, dass einige sagten, können wir nicht einfach auch in die deutschen Klassen, wir wollen Deutsche kennenlernen. Und dann auch gibt es so kleine Klicken manchmal auf dem Schulhof, denn ne, also da muss, wer traut sich zuerst, mit denen zu reden? Da ist so ein bisschen Angst und Scheu auf beiden Seiten. Wir haben Schulsozialarbeit, wir haben Nachmittagsbetreuung und viele Möglichkeiten, um das zusammenwachsen zu lassen. Also und auch eben regelmäßig so, also Partnerklassen zum Beispiel aus der Regelbeschulung, die haben Sportunterricht zusammen. Wir sorgen in manchen Fächern wirklich für eine konkrete Verknüpfung. Und die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sind sehr daran interessiert, das muss ich noch hinzufügen, auch am Ende des Schuljahres sagten, das kommen wir endlich in die deutschen Klassen sozusagen. Und das ist teilweise der Fall. Wir schauen jetzt bis zum Herbst und die Stärksten, und da müssen wir halt einfach schauen, können dann auch schon in die 8., 9., 10., da müssen wir aufs Alter schauen, das wurde ja schon gesagt, die sind dann auch von der Reife her so, dass ganz schnell dieses Sprachdefizit ausgeglichen werden muss. Aber die hatten Physik, die können Chemie, weil sie fragten mit der Bibliothek, doch zwei Beispiele habe ich, die haben sich Physikbücher ausgeliehen. Physik 9. Klasse, da wollen sie hin und haben sich das original deutsche Lehrbuch ausgeliehen, weil sie da sich schon sicher fühlen und mal schauen, ob sie es über die Sache und Schaubilder hinkriegen, das dann auch sprachlich zu verstehen. Also das gibt es auch, diese Beispiele.
Herr Minister Holter, wie würden Sie die Frage beantworten? Wo wird denn Deutsch gelernt? Kaum außerhalb der Schule und vor allem innerhalb der Schule? Wovon gehen Sie da aus?
Na, überall. Also das eine, was Herr Güdenberner gerade nochmal betont hat, dass es also auch den Wunsch gibt, in deutsche Klassen zu kommen, in die Regelklassen zu kommen, das spüren wir. Bei meinem ersten Studium Bauingenieurwissenschaft studiert, habe ich genauso angefangen, bei Chemie, Mathe, Physik über Formeln, Zeichnungen, Schaubilder die Fachsprache zu erlernen. Und das ist also eine gute Methode. Aber viel wichtiger sind auch die Dinge auf dem Schulhof, dass Freundschaften gebildet werden. Die Sportvereine in Thüringen öffnen sich, nehmen Sportlerinnen und Sportler auf. Denn diejenigen, die geflüchtet sind, sind oftmals auch in der Ukraine in einem Sportverein gewesen. Auch in anderen Vereinen, da wollen sie natürlich weitermachen. Also dieses Zusammenkommen von Hiesigen und Ankommenden, das ist unwahrscheinlich wichtig, um auch die deutsche Sprache zu lernen. Und bei Jugendlichen geht das sehr, sehr schnell. Sie hatten erst gesprochen von der Konzentration und es ist in Thüringen auch so, dass sich das konzentriert auf die großen Städte. Das hat mit Wohnraum zu tun. Wir haben auch nach wie vor Geflüchtete in Turnhallen untergebracht. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Aber am Ende führt es jetzt in Thüringen auch dazu, dass wir Schülerinnen und Schüler befördern müssen, wenn sie dann in den Städten nicht unterrichtet werden können, nicht aufgenommen werden können. Wir machen die Schulen richtig voll, wir werden die Klassen richtig voll machen. Sind wir gerade jetzt nächste Woche ist Vorbereitungswoche dabei, das auch alles zu klären. Und wir werden aus einzelnen Orten Schülerinnen und Schüler befördern müssen in andere Orte, wo also die Schulen aufnahmefähig sind. Das ist also eine der großen Herausforderungen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir jetzt auch ganz bewusst ukrainische Lehrkräfte ansprechen, zu uns in das System zu kommen. Ob sie nun unbefristet beschäftigt werden oder befristet beschäftigt werden oder über Honorar beschäftigt werden, das sind also Möglichkeiten, die wir haben, ihnen dort eine Perspektive zu ermöglichen. Am Ende geht es auch darum, diesen Familien konkrete Unterstützung zu geben. Dann sind sie ja nicht mehr im SGB-II-Bezug, Hartz-IV-Bezug landläufig genannt. Und auf der anderen Seite ist das auch eine gute Unterstützung für die an der Schule vorhandenen ukrainischen Schülerinnen und Schüler.
Nehmen wir mal Ihre Landeshauptstadt Erfurt als Beispiel. Drei Schulen dort nehmen besonders viele Ukrainer auf. Auch Klassen werden neu zusammengesetzt in Gemeinschaftsschulen. Wissen Sie von einem Balanceproblem?
Ja, wir haben vor den Ferien ganz klar gesagt, dass Klassen, also bisherige Klassen geteilt werden sollen und müssen, damit ukrainische Schülerinnen und Schüler dort aufgenommen werden. Das führt natürlich zu einer gewissen Diskussion, auch unter der Elternschaft. Aber ich denke, das können wir gemeinschaftlich handeln, weil die Solidarität ist sehr gut ausgeprägt. Auf der anderen Seite, Balance-System ist genau das, dass wir Erfurt, Jena, Gera, das sind so die größten Städte, eine Konzentration haben und in bestimmten Regionen Thürings wir ganz, ganz weniger haben, also gerade in den ländlichen Räumen. Da wollen wir übrigens in Unterricht Deutsch als Zweitsprache dann auch digital anbieten, um also auch diesen Schülerinnen und Schülern dort zu helfen. Also Balance, einfach regional muss man sagen, wo sind wie viele Schülerinnen und Schüler, und wenn der Zustrom anhält, in Thüringen sind im Moment noch nicht sehr viele ukrainische Geflüchtete, also aktuell sind das 26.000 insgesamt, also Erwachsene und Kinder und Jugendliche, aber das soll am Ende des Jahres auf 40.000 hochgehen, sagt unser Migrationsminister. Und dann gehe ich davon aus, dass wir 10.000 Schülerinnen und Schüler haben werden. Und das müssen wir erstmal verkraften als kleines Bundesland.
Wenn Sie jetzt sagen digital, dann aber nicht über den Bildungsserver aus Kiew.
Nein, über unseren Bildungsserver. Und ich kann Ihnen auch, Ihnen allen meine ich jetzt, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass Anfang September sich das Bildungsministerium, das Bundesbildungsministerium, die Kultusministerkonferenz und das ukrainische Bildungsministerium zusammensetzen werden, um diese Fragen, die wir jetzt auch diskutiert haben, miteinander zu bereden, wie man das dann in Übereinstimmung bringen kann.
Ich habe irgendwie eine Wortmeldung gehört aus dem Studio oder was verhört. Dann mache ich weiter mit einer Frage nochmal an Minister Holter. Wenn Sie sagen, Sie rechnen mit einem starken Plus, bei Ihnen fordert auch der Deutsche Philologenverband, also aus gewerkschaftlicher Sicht, dass die Lehrer nicht genug entlastet werden bislang, um ukrainische Kinder zu unterrichten. Was geht denn da noch in Thüringen?
Das ist eins der größten Baustellen und wenn man so will auch wunden Punkte, die wir haben. Also Lehrerinnen und Lehrer und gerade auch Schulleiterinnen und Schulleiter sind ganz stark mit Verwaltungsaufgaben, um das auch sozusagen mit Bürokratie belastet. Wir wollen jetzt mit diesen Assistenzkräften, von denen ich gesprochen habe, dort Entlastung schaffen. Das bereiten wir jetzt gerade vor. Da müssen wir auch die rechtlichen Voraussetzungen noch schaffen. Das haben wir aber gerade auch gestern in einer Beratung nochmal abgestimmt. Das gehen wir vor. Und da gehen wir so vor. Und auf der anderen Seite werden wir in zwei Landkreisen auch mit Verwaltungsassistenten jetzt beginnen, um Schulleitungen von bürokratischen Aufgaben zu entlasten. Generell muss man sagen, werden wir auch, und das richtet sich in dem Moment auch an den Philologenverband, das sind ja die Kolleginnen und Kollegen, die an den Gymnasien arbeiten, die werden auch an den, bei uns heißen die Regelschulen, also was die Sekundarstufe 1 betrifft, die Mittelschule, wir werden auch auf die gymnasialen Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen müssen, dass sie an die Regelschulen gehen, um dort zu unterstützen, weil da haben wir den größten Lehrermangel.
Was ist denn mit den multiprofessionalen Teams? Sind die mehr als Koalitionsvertragslyrik zurzeit?
Ja und nein. Also wir haben wie andere Länder natürlich auch Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, aber nicht an allen Schulen. Wir haben auch sogenannte ESF-Schulen, also der Europäische Sozialfonds gibt uns die Möglichkeit an Schulen, an denen besonders viele Schulabbrecher sind oder auch die Schülerinnen und Schüler, die die Schule nicht schaffen, dort mit zusätzlichen Mitteln zu unterstützen. Da haben wir dann, das nennt sich dann Team-Teaching oder Coaches. Das sind also, das ist so ein Mittelding zwischen Schulsozialarbeit und Lehrer, die also dort konkret Schülerinnen und Schüler unterstützen. Da brauchen wir mehr davon. Und ich erhoffe mir mit diesen pädagogischen und auch den sozialen Assistenzen an Schulen hier ein Stück Entlastung und Unterstützung geben zu können.
Hoffentlich klappt es, Frau Homenko, in der Praxisarbeit. Ich habe hier noch eine E-Mail aus Köln, ist die gekommen von Katharina Middendorf. Und ich lese die mal vor und dann können Sie vielleicht die Antwort geben. Ich bin Lehrerin an einem Gymnasium und betreue privat eine ukrainische Familie in Köln. Zwei Kinder sind jetzt hier eingeschult, haben gleichzeitig Online-Unterricht, der aus der Ukraine koordiniert wird. Der ältere Sohn würde theoretisch in der Ukraine im Mai 23 den Schulabschluss machen und hätte die Hochschulzulassung. Jetzt ist er in der 11 in einem Berufskolleg in Köln aufgenommen. Die Mutter weiß nicht, wie es mit dem Sohn weitergehen soll. Von dem ukrainischen Bildungsministerium gibt es noch keine Rückmeldung bezüglich der Kinder, die kurz vor dem Abschluss sind in der Ukraine, jetzt hier aber rückgestuft werden. Was kann man der Familie raten?
Ich würde an der Stelle einfach raten, dass man sich natürlich informiert, also vielleicht mit jemandem redet, der unser Schulsystem auch gut kennt, also in Deutschland. Und diese Möglichkeit, jetzt einen Beruf zu erlernen, dann doch schmackhaft macht, weil das dann doch eine gute Perspektive bietet.
Und der direkte Weg, Hochschulzulassung erwerben in der Ukraine und dann an eine deutsche Uni gehen, Minister Holter, das ginge aber auch.
Ja, bin ich jetzt, muss ich vorsichtig sein. Also ich würde sagen, es gibt die Möglichkeit, wenn die Deutschkenntnisse da sind, dann auch an ein Gymnasium zu wechseln oder eben über den Weg, den Frau Komenko gerade beschrieben hat, sprich also erstmal am Kolleg zu bleiben und dann über einen weiteren Schritt zum Abitur zu kommen. Bin jetzt ganz offen gesagt überfragt, ob man mit dem ukrainischen Abschluss sofort an eine deutsche Hochschule sich einschreiben lassen kann. Das müsste man mal prüfen. Also ich kann nur empfehlen, wie Frau Rumenke auch, dass man sich beim Schulamt meldet und sich dort beraten lässt. Und wir Länder, einige haben das ja schon, wir müssen auch sprachkundige Beraterinnen und Berater haben, die genau auf diese Einzelfragen antworten können.
Ja, Herr Gurspühl.
Ja, vielleicht kann dazu Herr Mergele was beisteuern, denn er erwähnte ja diese Richtung 2027, diese Verlängerung auf 12 Jahre in der Ukraine. Vielleicht stecken da auch schon so eine Erkenntnis von Qualitätsunterschieden drin, sodass da eben, dass es darum geht. Aber das ist jetzt nur eine Frage.
Und dann, Herr Mergele, wollte ich dann gerne auch fragen, was wissen Sie denn über, je nachdem, wie darum eben der Selbsteinschätzung, wie lange bleibe ich in Deutschland vermutlich? Da ist ja so eine Befragungsgrenze bis 2 Jahre, da sagt so eine gute Hälfte, nee, es wird länger dauern, aber eben auch eine knappe Hälfte, ja, innerhalb von 2 Jahren sind wir wieder raus aus Deutschland.
Ja, soviel ich weiß, können ukrainische Schülerinnen und Schüler mit Sekundarschulabschluss in Deutschland studieren. Das sollte kein Problem sein. Und darüber hinaus bezüglich der Bleibeperspektiven, da hat das IFO-Institut auch eine Umfrage durchgeführt mit 700 Ukrainerinnen aus ganz Deutschland, wo ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte davon ausgeht, dass sie mindestens für 2 Jahre hier bleiben würden. Allerdings weiß von denen natürlich auch niemand, wie lange die kriegerische Auseinandersetzung dauert. Deswegen sind solche Zahlen natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen.
Das als Schlusswort in unserer Sendung. Gute Chancen, ukrainische Kinder im deutschen Schulsystem. Darum ging es in unserem Bildungsmagazin. Danke fürs Mitmachen an alle, sagt Henning Hubert. Besonders an Tetjana Homenko, Integrationshelferin in Köln, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, Jan Gursch-Büdenbender, Willkommensklassenlehrer am Berliner Canisius-Kolleg, und an Lukas Mergele vom IFO-Zentrum für Bildungsökonomik. Mehr zur Integration in Schule und Hochschule nach der Flucht vom Krieg aus der Ukraine in unserem Schwerpunkt in Campus und Karriere am kommenden Mittwoch, genau ein halbes Jahr nach dem Überfall, in unserer Sendung ab 14.35 Uhr. Nach uns hier Corso mit Fabian Elsässer. Der spannt den Bogen von psychedelischem Rock bis zum Sound einer neuen Heiterkeit.